seit 6 Kapiteln das Mittelmeer überlebt. Der Taxifahrer brachte uns zur Adresse meiner Schwester. Pigmentfleck und seine Familie waren auch mitgekommen, da sie niemand sonst kannten. Nach 30 Minuten Fahrt durch Wien blieb der Taxifahrer am Straßenrand stehen und ließ uns aussteigen. Wir waren da. Als wir uns umblickten, waren weit und breit keine schönen Spitzdächer und teuren Autos zu sehen. Die Häuser, die Straße, das ganze Viertel war heruntergekommen. Erinnerte mich ein bisschen an Teheran. Reiche und Arme gibt's offenbar auch in Europa. Wir standen vor der Tür des Miethauses, in dem meine Schwester mit ihrer Familie wohnte. Das Gebäude war von außen sehr dreckig und dunkel. Wir klingelten. Wir öffneten die Tür. Wir betraten das Haus. Das Gebäude war auch von innen sehr dreckig und dunkel. Im Erdgeschoss war ein kleiner türkischer Kindergarten. Wir kletterten eine Wendeltreppe hinauf in den ersten Stock. Die erste Tür war die Wohnung meiner Schwester. Als sie die fremde Familie im Schlepptau bemerkte, war sie verständlicherweise nicht sehr erfreut. Aber Pigmentfleck versprach, dass sie nur kurz bleiben und dann gleich weiterziehen würden. Sie blieben wirklich nicht lange. Meine Schwester Asina war natürlich höflich zu ihnen, aber man spürte, dass sie unter der Oberfläche zum Zerreißen angespannt war, seit ich ohne unsere Eltern vor ihrer Tür gestanden war. Ich erzählte Asina in der Zwischenzeit ein bisschen von unseren letzten Monaten. Ihr Kopf nickte immer mal wieder höflich. Sie selbst schien mit den Gedanken woanders zu sein. Pigmentfleck und Anhang ruhten sich von den letzten 24 Stunden aus und verließen tatsächlich nach einigen Stunden die Wohnung. Sie wollten zur nächsten Polizeistation gehen und sich dort registrieren lassen. Ich habe sie nie wieder gesehen. In gewisser Weise verließ mit Pigmentfleck und Co. KG meine Lebensversicherung die Wohnung. Denn als sie weg waren, erlebte ich den zweitstärksten Sturm meines Lebens. Der stärkste war der Tofan Hordat 93, als ich damals in Askarabad saß. Etwa 8 Monate und einen Kontinent später brach nämlich der Tofan Asina los. Er traf mich nicht ganz unvorhergesehen, aber er traf mich ungerechterweise.
»Wo sind unsere Eltern? Warum bist du nicht bei ihnen geblieben? Wo warst du, als sie in ein anderes Auto gesteckt wurden?«
Sie hat so getan, als hätte sie die Situationen nie erlebt. Sie hat so getan, als hätte sie diesen Weg nicht gekannt. Sie hat so getan, als wüsste sie nichts davon. Von der Urangst eines Flüchtlings. Vom Ausgeliefertsein. Von Machtlosigkeit. Dass du letztlich nur Menschenmaterial bist, das geliefert werden muss. Und dass du als Stück Menschenmaterial nicht entscheiden kannst, wie ein Game läuft. Es passiert. Das ist alles. Das Telefon klingelte. Einige Male. All unsere Verwandten, Brüder und Schwestern riefen bei Asina an, wollten mit mir sprechen. Und ich mag Quizshows, möchte ich dir an dieser Stelle gerne mitteilen. Spielen wir mal eine nach. Also, werte Hörerin, werter Hörer, here we go. Quizfrage, 50.000 Euro. Wie haben mich meine Verwandten am Telefon begrüßt? A. Herzallerliebst. B. Ziemlich höflich. C. Eher unfreundlich. D. Was hast du getan? Mäßig. Okay, schwere Frage. Ich helfe dir. Kannst B und C ausschließen. Also, was ist wohl richtig, wenn du gerade über ein halbes Jahr auf einer lebensgefährlichen Reise um die halbe Welt warst, untot bei deiner Schwester ankommst und dich freust, nun in Sicherheit zu sein? Ja, genau. Logisch. D. Kein gut, dass du angekommen bist. Kein schön, dass du es geschafft hast. Sondern wo warst du? Warum sind unsere Eltern verloren gegangen? Alle waren wütend auf mich. Und ich war von allen enttäuscht. Schrie in den Hörer, wenn ihr das besser gemacht hättet, warum habt ihr sie dann nicht mitgenommen, als ihr nach Europa geflüchtet seid? Und dann habe ich aufgelegt. War also nicht nur aus dem Iran, sondern auch aus den Gesprächen geflüchtet. Ich wollte nicht mehr weiter mit ihnen sprechen. Weißt du, wie verletzend das für mich war? Ich war verzweifelt. Ach, falls du zufällig ein Verwandter von mir bist. Erstens, Dorut Hetori. Zweitens, freut mich, dass du das Hörbuch hörst. Drittens, war zwar enttäuscht, aber hab dich trotzdem gern. In diesem Moment jedenfalls hatte ich überlegt, was ich tun sollte. Zurück nach Ungarn gehen, solange ich mich noch frei bewegen kann und nach meinen Eltern suchen? Oder darauf vertrauen, dass meine Eltern es auch geschafft hatten und mich bei der Polizei registrieren lassen? Ich rief unseren Schlepper an, fragte ihn, wo meine Eltern sind. Von diesem Game sei kein Auto erwischt worden, versicherte er mir. Aber wo meine Eltern sind, das wisse auch er nicht. Er kenne die genauen Zielorte der kleinen Schlepper nicht. Meine Eltern dürften es also nach Österreich geschafft haben. Aber wirklich erleichternd war das für mich noch nicht. Sie hatten kein Gepäck, kein Handy und kannten niemanden. Ich vereinbarte mit meiner Schwester, dass ich noch 2 Tage bei ihr warten würde. Ich hoffte, dass meine Eltern es in dieser Zeit auch hierher schaffen würden. Dann müssten wir uns nicht getrennt voneinander bei der Polizei melden. Sonst würden sie uns wohl auch getrennt voneinander irgendwo unterbringen. Aber die 2 Tage vergingen. Weder konnten unsere Eltern mich oder meine Schwester kontaktieren, noch waren sie bei uns angekommen. Am 3. Tag beschloss ich also, mich in Dreiskirchen registrieren zu lassen. Ich packte meine Sachen, verabschiedete mich und ging zur Tür raus. Ehrlich gesagt, war ich an diesem Tag froh, als ich endlich von meiner Schwester weg war. Ich war ihr natürlich dankbar, dass sie mich aufgenommen hatte. Sie brachte sich selbst und ihre Familie in Gefahr, indem sie einen nicht registrierten Flüchtling beherbergte. Aber immer nur Beschuldigungen und Vorhaltungen wegen meiner Eltern, die ganze Zeit. Das hätte ich keine Sekunde länger ausgehalten. Mein Schwager und sein Sohn begleiteten mich. Wir kauften ein Öffi-Ticket und fuhren Richtung Dreiskirchen. Frag mich nicht warum, aber von dieser Fahrt kann ich mich noch gut an die Durchsagen der Stationen erinnern. Nicht an die Namen der Stationen selbst, sondern an den Klang in dieser fremden Sprache. Das war ziemlich merkwürdig und cool. Als ich dann schlussendlich vor dem Flüchtlingsheim in Dreiskirchen stand, war ich überwältigt. Es bestand aus verschiedenen Teilen. Das Hauptgebäude war außen weiß, sehr groß und 5 Stockwerke hoch, daneben 4 kleinere Gebäude. Rundherum ein riesiger Garten mit einigen Bäumen und weiten, grünen Grasflächen. Das würde also mein neues Zuhause werden. Für wie lange? Keine Ahnung. Am Eingang kontrollierten die Security-Leute gleich meine Taschen. Dann nahmen sie meinen Fingerabdruck. Das war es also. Mit diesen auf den Bildschirm gepressten Fettspuren war mein Schicksal besiegelt. Ich hatte mein neues Leben nun in die Hände gottgleicher Behörden wie dem österreichischen Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl gelegt. Die können mit bloßen Papierstücken von ihren Schreibtischen aus über große Distanzen hinweg die Leben von Tausenden und Abertausenden über Jahre und Jahrzehnte lenken. Episch, oder? Man nennt sie auch einfach die Allmächtigen. Danach führten sie mich in ein Büro. Dort warteten ein Herr Polizist und ein persischer Übersetzer. Der Polizist tippte unentwegt auf der Plastiktastatur seines Laptops herum. Am Tisch lagen unzählige Dokumente verstreut. Der Bauch des Übersetzers schien sich in einem angespannten Befreiungskampf gegen sein weißes Hemd zu befinden. Die Schweißtropfen auf seiner fettigen Stirn hingegen hatten diesen Kampf schon gewonnen und sprinteten frei aus seinen Poren. Also wenn wir schon von Flucht sprechen. Essen hat es offenbar noch nie geschafft, vor ihm zu flüchten. Der Herr Polizist kam gleich zur Sache. Woher ich komme? Schwierig. Meine Eltern sind Afghanen, dann geflüchtet. Ich bin im Iran geboren, dann wieder geflüchtet. Ich bin Afghane, sagte ich. Der Iran hat mir nie etwas gegeben, warum soll ich mich ihm zugehörig fühlen? Wann ich geboren wurde? Auch schwierig. Ich hatte ja keine Geburtsurkunde. Meine Mutter hat immer gesagt, dass es während meiner Geburt geschneit hat. Weil dieser Umstand für den Beamten aber nicht so hilfreich gewesen wäre, nannte ich einen ungefähr richtigen Tag in der muslimischen Zeitrechnung und der Übersetzer gab den 11. November westlicher Zeitrechnung zu Protokoll. Kannst du dir das vorstellen? Einen Menschen, den du fragst, wann hast du Geburtstag, und er kann dir nicht auf Tag, Stunde und Minute genau antworten, so wie es jedem Österreicher und jeder Österreicherin möglich wäre? Überhaupt sind Geburtstage in der afghanischen Kultur völlig unwichtig. Das feierst du nicht. Deswegen wissen viele Afghanen nicht, wann sie geboren wurden. Ist auch nicht wichtig. Hauptsache irgendwann. Den Österreichern schon. Hauptsache wann genau. Der Herr Polizist hat mir nach wenigen Minuten Gespräch eine weiße Karte gegeben, auf der mein Name und die angegebenen Daten draufstanden. Ich fragte noch, ob er etwas von meinen Eltern wisse, und er antwortete, keine Angst, wir kümmern uns um deine Eltern. Das war alles. Ich wurde weggeführt, aus dem Büro, auf den Gang hinaus, hin zur Treppe, über die Stufen, ein Stockwerk höher, zu meinem Zimmer. Als ich die Tür öffnete, sah ich vier andere Jugendliche auf ihren Betten lümmeln. Es waren junge Afghanen, die ohne Familie in dieses Heim gekommen waren. Einer der vier Jungen, Omid, sah mich von der Matratze aus an und stellte mir die wichtigste Frage, die ein Flüchtling in seinem Asylleben gestellt bekommen kann. Nein, nicht mein Name. Wer fragt denn nach sowas Unwichtigem, wenn man jemanden neu kennenlernt? Auch nicht Alter oder so. Das ist sowieso bei den meisten Flüchtlingen falsch angegeben, entweder bewusst oder unbewusst. Manche wissen ihren Geburtstag einfach nicht, so wie ich. Und manche Behörden können kein muslimisches Datum umrechnen. Deshalb ist der 1. Jänner der Tag, an dem gefühlt 90% der Flüchtlinge in Österreich Geburtstag haben. Soweit geht die Allmacht des heiligen BFA tatsächlich. Die haben sogar die Kontrolle über deine Vergangenheit bis zurück zum Tag deiner Geburt. Nein, Omid stellte mir keine dieser nebensächlichen Fragen. Nur die wirklich wichtige Frage. Er öffnete seinen afghanischen Mund und fragte, welche Farbe? Ich war verwirrt. Was meinst du, welche Farbe? Na, deine Karte, was sonst? Gab er barsch zurück. Gar keine Farbe, also weiß. Wie soll sie denn sonst aussehen? Meinte ich unsicher. Omid setzte sich ruckhaft auf. Den Jungs stand die Überraschung in ihren geflüchteten Gesichtern geschrieben. Er hat dir einfach so eine weiße Karte gegeben? Beim ersten Gespräch? Fragte Omid ungläubig. Und ich so, ja, hat er. Einfach auf den Tisch gelegt. Ist das schlecht? Damit garm, Junge. Was hast du denen denn für eine krasse Geschichte erzählt? Die muss Gold wert sein. Einer der anderen Jungs verzog das Gesicht zu einer Grimasse und murmelte, verdammt, ich bin schon seit 6 Monaten hier und habe noch immer eine grüne Karte. Ich ahnte aus den Reaktionen, dass ich offenbar den Jackpot geknackt hatte. Ohne auf Omids Fragen zu antworten, fragte ich, welche anderen Karten gibt's denn noch? Daraufhin setzte Omid mit ernstem Gesicht zu einer feierlichen Erklärung an, wie wenn es um ein religiöses Dogma oder ein physikalisches Grundprinzip des Universums ginge. Es gibt grundsätzlich 3 verschiedenfarbige Karten, erklärte er. Und welche Farbe dieses folierte Stück Papier in deinen Händen hat, beeinflusst den Verlauf deines weiteren Lebens. A. Grüne Karte. Die kriegst du, wenn du schon in einem anderen EU-Land deine Fettspuren auf den Bildschirm gepresst hast. Dann musst du im Flüchtlingsheim bleiben und wirst in den nächsten Tagen oder Wochen dorthin abgeschoben. B. Weiße Karte. Das heißt, dass alles noch offen ist. Die Allmächtigen vom BFA haben sich noch nicht entschieden, ob sie dir vorerst ein Bleiberecht verleihen oder dich irgendwohin abschieben. C. Und schließlich der Hauptgewinn, die vorübergehende Heilsgewissheit, graue Karte. Die bekommt man sowieso erst irgendwann später. Du darfst vorerst in Österreich bleiben. Dann musst du warten, bis du einen Interviewtermin mit den Allmächtigen bekommst und ihnen die Geschichte herunterbeten kannst, warum du nach Österreich gepilgert bist. Diese weiße Karte war die erste gute Nachricht, die ich erhalten hatte. Gott sei Dank. Ich blieb tatsächlich nicht lange in Dreiskirchen. Also war ich ein Elias, der weiterhin 2 Hände besaß und 3 Tage in dem Zimmer mit den 4 Jungs schlief. Sie waren tagsüber in Dreiskirchen unterwegs. Immer wieder schlugen sie vor, dass ich mitkomme. Es ist echt cool da draußen.
Hier ist jeder reich und überall schöne Frauen.
Aber ich lehnte ab. Mich zog es nicht nach draußen. Mich zog es in Gedanken zu meinen Eltern. Ich wollte wissen, wo sie waren, ob sie in Sicherheit waren, ob sie im Leben waren, ob es ihnen gut ging, ob sie etwas zu essen hatten, ob sie irgendwo untergekommen waren, hier mitten im kalten europäischen Winter, ob sie auch in einem Flüchtlingsheim waren, ob sie irgendwo im Wald waren, ob sie es wirklich nach Österreich geschafft hatten. Außerdem hatte ich einen anderen Plan gefasst. Ich wollte, dass unser Leben als Familie nicht wieder so verläuft wie nach unserer ersten Flucht. Wie in diesen letzten 20 Jahren, nachdem wir vor den Taliban aus Afghanistan in den Iran geflohen waren. In ein Land, in dem wir keine Rechte hatten, keine Chancen, keine Gerechtigkeit. Ich würde alles daran setzen, diese neue Möglichkeit, dieses neue Leben zu nutzen. Damit niemand mehr einfach mit uns machen kann, was er will. Und der erste und wichtigste Schritt war, diese fremde Sprache zu lernen. Wenn ich andere verstehen und selbst sprechen kann, wäre es mir möglich, mich zu verteidigen. Als mich mein Bruder Edris aus der Schweiz anrief, nutzte ich deshalb gleich die Gelegenheit. »Hey, bin gerade im Asylheim angekommen. Kannst du mir Deutsch beibringen? Jetzt gleich übers Telefon.« Während Omid und die Jungs also durch die Gegend zogen, setzte ich mich mit einem Block aufs Fensterbrett und übte bis zum Abend immer und immer wieder das fremde, westliche Alphabet und meine ersten Sätze auf Deutsch. Als Omid und die anderen am Abend ins Zimmer polterten und sahen, dass ich die neu gelernten Buchstaben 1000 Mal auf ein Blatt Papier kritzelte, lachten sie nur über mich. »Was bist du bloß für ein braver Junge mit deiner weißen Karte?« höhnten sie. »Warum sitzt du hier? Später wirst du sowieso immer lernen müssen.« Aber in Gedanken war ich es, der über sie lachte. In meinen Augen waren die bloß Teenager, die cool sein wollten. Aber das hatte ich schon längst hinter mir. Echt hinter mir. Ich würde die Chance ergreifen, die mir gegeben wurde. Ich würde aus meinem Leben etwas Gutes machen. Ich würde nicht aufgeben. Am zweiten Tag betrat ich das Büro meiner Rechtsberaterin. »Salam alaikum, Chetor Hastid?« Ich traute meinen Ohren kaum, als mich die junge Österreicherin auf Persisch fragte, wie es mir gehe. »Salam alaikum, manhub hastem dashakur?« Das hat mich überrascht und ermutigt, dass jemand aus Österreich meine Muttersprache sprechen kann. In diesem Moment fühlte ich eine solche Wärme, trotz aller Probleme und Ungewissheiten. Ich war sehr dankbar für hilfsbereite Menschen wie diese junge Frau. Einfach nur, weil sie freundlich blieb und mir Worte aus der Heimat schenkte. Eigentlich nicht viel, aber für mich bedeutete es die Welt. Dankbar für den Mann, der mit mir zu dieser Telefonzelle gegangen war und das Taxi gerufen hatte. Vielleicht klingt das für dich nicht nach etwas Weltbewegendem. Hat der sich halt einen Vormittag Zeit und etwas Geld genommen, um mir zu helfen? Sicher. War eben freundlich. Aber für mich war das etwas, das ich so noch nie erlebt hatte. Und nach den Monaten auf der Flucht durch einen fremden Kontinent, der deine Familie auseinanderreißen oder dich in dunkle Gefängnishöhlen sperren möchte, sind solche Freundlichkeiten einfach unglaublich. Mit doppeltem Eifer machte ich mich nach dem Gespräch daran, das weiter zu kritzeln, was ich am ersten Tag gelernt hatte. Stundenlang und immer wieder. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Das war die Hauptbeschäftigung in Dreiskirchen. Und
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, U, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, U, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, U, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, U, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, nein, du suchst jetzt nicht, ob sich bei einer Wiederholung A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, U, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, U, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, U, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, vielleicht doch ein Fehler eingeschlichen haben könnten. Und am dritten Tag in Dreiskirchen erhielt ich die Nachricht, dass ich am nächsten Tag in der Früh transferiert werden würde. Dreiskirchen ist ja eigentlich nur das Erstaufnahmezentrum, in das du kommst, wenn du ohne Dokumente nach Österreich einreist. Von dort wirst du dann nach einigen Monaten entweder abgeschoben oder in ein anderes Flüchtlingsheim überstellt, wo du länger bleiben kannst. Dieser Transfer stand mir bevor und das schon am dritten Tag. Aber das Beste kommt noch. Die Polizisten meinten, sie hätten meine Eltern gefunden und würden mich zu ihnen schicken. Weißt du, wie unglaublich froh ich war, als ich das hörte? Sie waren in einem anderen Teil von Österreich angekommen und dort in ein Flüchtlingsheim gebracht worden. Ich war überglücklich. Endlich Gewissheit. Meinen Eltern ging es gut und sie waren in Sicherheit. Den Jungs stand wieder die Überraschung in ihre geflüchteten Gesichter geschrieben. Sie hatten mich zwar verarscht, aber irgendwie mochte ich sie trotzdem. So ging ich am Morgen meiner Überstellung zum nächsten Zigarettenautomaten, kaufte von meinem verbliebenen Geld eine Packung und brachte sie zurück aufs Zimmer. Dann drückte ich zum Abschied jedem 3 Stück aus der Packung in die Hand und schenkte Omid den Rest. Ihn mochte ich von den Vieren am meisten. Ich fand ihn lustiger als die anderen. Unten vor dem Eingang wartete ein großer, moderner Reisebus auf das Flüchtlingsmaterial, das in einer langen Schlange hineingepumpt wurde. Nein, so kann ich dir das ehrlich gesagt nicht mehr beschreiben. Ich war so dankbar für alles, was mir in den letzten Tagen geschenkt wurde. Der Reisebus wurde nicht mehr bloß mit Flüchtlingsmaterial vollgepumpt. Er wartete nun auf echte Menschen, wertvolle Frauen und Männer, lebendige Kinder und weise Greise, die die Stufen durch die Tür hinaufstiegen und sich einen angenehmen, gepolsterten Sitzplatz aussuchen durften. Einfach so. Ohne, dass jemand deine Schwester entführt, weil sie die Schule besucht. Ohne, dass jemand dein Haus mit einer Bombe in die Luft sprengt. Ohne, dass deine finanzielle Existenz als Gegenleistung für eine Grenzüberquerung gestohlen wird. Ohne, dass du durch einen Bach schleichen musst, während in der Dunkelheit vor und hinter dir verirrte Gewehrkugeln einschlagen. Ohne, dass du Angst haben musst, so wie die auf den anderen Booten zu ertrinken. Ohne, dass du jederzeit entdeckt werden und im Gefängnis landen kannst. Ohne, dass du von einer Eisenbahnbrücke in ein Dornengebüsch springen musst, weil dich einen Augenblick später ein Güterzug erfasst hätte. Ohne, dass du auf der Fahrt ersticken wirst, weil alles überfüllt ist. Ohne, dass du Angst vor Bewohnern oder der Polizei haben musst. Ohne, dass du wie ein Sack toter Fische in den Kofferraum geschmissen wirst. Ohne, dass... Okay, du weißt, was ich meine, oder? Ich war einer der Letzten, die einstiegen. Vorne waren noch ein paar Plätze frei. Eh gut so, dort sieht man viel besser durch die Vorderscheibe, was es draußen so alles in diesem Land gibt. Ich setzte mich neben einen Iraker in der ersten Reihe. Salam. Salalaikum. Als ich mich umsah, bemerkte ich neben den beiden Busfahrern keine Soldaten oder Polizisten im Bus, nur Flüchtlinge. Die schienen uns echt zu vertrauen. Einige Minuten später startete unser Fahrer den Motor und wir rollten los. Insgesamt waren wir etwa 12 Stunden unterwegs. Ich kann dir nicht mehr sagen, wo wir der Reihe nach überall waren, weil ich die Orte und Städte nicht kannte. Wir blieben bei vielen Flüchtlingsheimen stehen, kleineren und größeren. Manchmal stiegen bloß 1 oder 2 Leute aus, manchmal ganze Gruppen. Mehrmals während der Fahrt wechselten sich die beiden Busfahrer ab, damit keiner der beiden müde wurde. Nach einiger Zeit hatte ich ziemlichen Durst und nichts zu trinken dabei. Auf der anderen Seite des Gangs, auch in der ersten Reihe, saß der zweite Busfahrer, der gerade Pause hatte. So lehnte ich mich zu ihm und fragte in meinem altbekannten, akzentfreien Englisch. Sorry? Water? Der zweite Busfahrer öffnete eine Kiste, in der viele Wasserflaschen waren, und drückte mir eine in die Hand.
Einige andere hinter mir nutzten die Chance, um den Mann auch um Wasser zu bitten. So schlurfte er mit einigen Flaschen den Gang entlang nach hinten, um sie zu verteilen. Ich, unschuldig wie ich war, öffnete währenddessen die Flasche, um daraus zu trinken. Das leise Zischen hatte ich wahrscheinlich beim schnellen Öffnen überhört. Gierig setzte ich die Öffnung an meinen Mund und trank. Oder versuchte es. Denn als das Wasser über meine Zunge floss, fühlte es sich komisch an. Sogar gefährlich. Was ist das? Erschrocken riss ich die Augen auf und spuckte eine kleine Wasserfontäne aus. Muss richtig elegant ausgesehen haben für die überraschten Leute um mich herum. Besonders für den Mann hinterm Steuer, der zum Glück sein Lenkrad nicht verriss und somit der Grund dafür ist, warum ich heute noch lebe und dieses Buch schreiben kann. Aber mein einziger Gedanke war, wollen die mich vergiften? Was war das? Und nach einigen Sekunden realisierte ich, das Wasser war wie Cola, nur durchsichtig. Ich hatte noch nie Wasser mit Kohlensäure gesehen oder getrunken, das gab's bei uns im Iran nicht. Sicher, ich kannte Cola. Aber warum will man Wasser trinken, in dem Kohlensäure drin ist? Dann kann man es ja kaum noch trinken. Ich verstand das nicht. Nein, ich konnte das nicht verstehen. Das ergab doch keinen Sinn. Sag du's mir, hat das einen Sinn? Also wirklich jetzt? Und auch wenn ich nun wusste, dass mich niemand damit hatte vergiften wollen, wollte und konnte ich davon kaum mehr etwas trinken. Nur wenn der Durst zu groß wurde, nippte ich ein wenig daran, lächelte und schüttelte innerlich den Kopf über dieses freundliche, aber merkwürdige Land, in dem sie freiwillig Wasser wie Cola tranken.